Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, ich freue mich, dass ich mit euch heute in Gottes Wort eintauchen darf. Und ich möchte direkt mit einer Geschichte starten, die vor circa 4000 Jahren sich ereignet hatte. Wir befinden uns ungefähr an diesem Ort. Ein etwas älteres Ehepaar wohnt hier in diesem Zelt und es bekommt unerwarteterweise Besuch von drei Männern. Der Mann sitzt draußen vorm Zelt und es ist brutal heiß, die Mittagshitze brennt und in der Wüste ist es natürlich unglaublich, diese Hitze überhaupt auszuhalten. Das heißt, er sitzt im Schatten und dann sieht er, dass von der Ferne drei Männer kommen und er sieht, dass Besuch kommt und er springt auf und lädt die Gäste ein, kommt, seid bei mir, seid meine Gäste und er übt exzellente Gastfreundschaft, muss ich schon sagen, denn er bietet ihnen Wasser an, er lässt die Füße waschen, er lädt sie ein, mit in ein schattiges Plätzchen zu kommen, er gibt ihnen Essen und er ist sich nicht zu schade, noch sein kostbarstes Lamm, sein kostbarstes Kalb zu schlachten und sie sitzen beieinander, genießen das Essen, genießen die Gemeinschaft und man könnte sich fragen, wie kommt denn das eigentlich, dass diese Begegnung zustande kam? Wie kommt es, dass drei Männer einfach durch die Wüste laufen und so herzlich empfangen werden und dann noch so versorgt, umsorgt werden? Was war der Grund, dass diese drei Männer genau an diesen Ort gekommen sind? Der Grund war, sie hatten eine unglaubliche, im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu glaubende, Botschaft für den alten Mann und für seine Frau. Und so kommt es, dass sie fragen, hey, alter Mann, wo ist denn deine Frau? Ja, die ist im Zelt. Ja, wir haben nämlich euch was zu sagen. Und dann kommt die Botschaft der Männer und sie ist so unerhört, dass wir einfach nur den Kopf schütteln können, menschlich betrachtet. Dieser Mann ist 100 Jahre alt, seine Frau ist 90 Jahre alt und die Männer sagen, hey, in einem Jahr werdet ihr nach jahrzehntelanger Unfruchtbarkeit, werdet ihr einen Nachkommen bekommen. Also diese Begegnung ist schon eine Begegnung anderer Art, würde ich sagen. Und ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert wie die Frau, die im Zelt ist und sie lacht, weil sie das zum zweiten Mal schon hört. Einmal zuvor hatte sie es schon von ihrem Mann gehört, der es wiederum von Gott gehört haben soll. Und irgendwie scheint es, dass diese Botschaft zu ihr durchdringen soll. Und sie lacht in ihrem Inneren. Aber einer dieser drei Männer kennt ihre tiefsten Gedanken so gut, dass er sagt, warum lachst du, Frau? Ja, du weißt doch gar nicht, wie alt ich wirklich bin. Und ich bin schon seit eigentlich Jahrzehnten gar nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und jetzt kommt ihr und sagt, ich soll noch mal Mutter werden? Ich soll überhaupt Mutter werden? Und es ist so spannend, wie diese Geschichte dann endet. Denn wir lesen in der Bibel, es ist eine biblische Geschichte, den Vers, da sagt einer der Männer, gibt es denn für den Herrn eine Sache, die ihm nicht möglich sein sollte? Und er versichert ihr, dass es genau so kommen wird, wie sie es ihnen gesagt haben. Vielleicht haben es einige schon bemerkt, es handelt sich hier um die Geschichte von Abraham und Sarah. Nachzulesen, 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. Und es ist so spannend, weil die Geschichte wird eingeleitet, das könnt ihr gerne nachlesen, 1. Mose 18, Vers 1. Und der Herr erschien ihm, Abraham, bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang seines Zeltes saß. Um was für einen Besuch handelt es sich hier also? Sind es irgendwie drei Männer? Sind es irgendwie irgendwelche Boten, irgendwelche Gesandten? Wir lesen, und das ist so spannend, dass in Vers 1, und es ist so, als ob Moses glasklar machen wollte, um wen es hier sich handelt, in Vers 1 steht, und der Herr erschien ihm. Danach in Vers 2 wird erst beschrieben, es kamen drei Männer. Aber hier in Vers 1 steht der Herr und da steht Jahwe. Das ist Gott, der Abraham hier begegnet. Es ist nicht nur irgendein Herr und irgendjemand, den man aus Höflichkeit Herr nennt, sondern es ist Jahwe. Es ist Gott persönlich. Und es ist so spannend, weil Gott persönlich begegnet ihm hier in der Geschichte. Und was tun sie gemeinsam? Sie essen. Sie haben Gemeinschaft. Sie pflegen Gemeinschaft miteinander. Und es ist genau das, worum es geht in unserer neuen Themenreihe, die wir haben. Unsere neuen Themenreihe, nämlich Freund sein. Nachdem wir uns in den letzten Monaten damit beschäftigt haben, was es heißt, dass unsere Identität fest in Christus verwurzelt ist. Wir haben uns im Epheserbrief angeschaut, was es heißt, in dieser persönlichen Beziehung mit Gott zu leben. Möchten wir uns anschauen, was unsere Identität als Freunde bedeutet für unsere Gottesbeziehung, aber auch für unser zwischenmenschliches Miteinander. Und Stefan hat letzte Woche schon begonnen mit der ganz wunderbaren Bibelstelle aus Johannes 15 und er hat uns diese wunderbare Wahrheit mitgegeben aus dem Wort Gottes und wir haben sie heute schon ausgesungen, dass Jesus uns als seine Nachfolger Freunde nennt. Das ist die Grundlage, auf der wir überhaupt so eine Themenreihe, eine biblische Betrachtung machen können, zu wissen, wow, wir sind Freunde, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus Christus leben. Und ich freue mich riesig, dass wir heute uns sozusagen ein Pendant, eine passende Geschichte, die genau das verdeutlicht, im Alten Testament anschauen werden. Wo wir genau das sehen werden, diese Wahrheit ist nicht etwas ganz Neues, was wir im Neuen Testament erst lesen, sondern diese Freundschaft mit Gott aus Gnade ist schon etwas, was wir im Alten Testament finden. Und wir schauen uns heute Abraham an, im ersten Buch Mose, Kapitel 18. Und es ist so spannend, dass wir sehen, dass Abraham nicht nur der Glaubensvater ist, von dem letzten Endes das Volk Gottes abstammt, sondern, und das fand ich so spannend nochmal in der Vorbereitung, er ist die einzige Person im Alten Testament vor der Menschwerdung Jesu, die zumindest ich gefunden habe, und wenn ihr jemand anders kennt, sagt mir das gerne in der Bibel, die einzige Person, die vor der Menschwerdung Jesu eine Gemeinschaft beim Essen mit Gott hatte, in der Erscheinung des lebendigen Gottes. Es muss also ein ganz besonderes Mahl gewesen sein, was die beiden, beziehungsweise die Männer mit Abraham geführt haben. Und falls ihr euch fragt, wer sind denn die anderen beiden Männer? Ihr könnt gerne nachlesen in 1. Mose 19, Vers 1. Da wird es uns deutlich, dass noch zwei Engel mit dabei waren. Wir kommen noch später drauf zu. Aber falls sich jemand gefragt hat, wieso jetzt einer und zwei? Also es ist Jahwe, wir lesen von Jahwe und dann lesen wir auch nochmal von zwei Engeln, die dabei sind. Und nach diesem Mal, nach dieser Geschichte, setzt unsere heutige Geschichte ein. Und ihr dürft gerne schon mal die Bibelstelle aufschlagen. In 1. Mose 18, ab Vers 16. Und es ist ganz spannend. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Kontext, um zu verstehen, warum das so bedeutend ist hier. Wir haben verstanden, okay, Abraham und Sarah haben eine krasse Verheißung, ein krasses Versprechen Gottes bekommen. Sie werden noch im hohen Alter, wir erinnern uns, 90 und 100 ist jetzt nicht das fruchtbarste Alter, werden sie noch einen Nachkommen bekommen. Und warum dieser Nachkomme so entscheidend ist, ist nicht, weil es halt irgendein Kind ist, sondern, und das lesen wir in 1. Mose 12, Abraham wurde versprochen, aus dir soll eine große Nation, eine Schar hervorgehen, Menschen aus allen Völkern sollen zum Glauben kommen. Das ist es, wozu Abraham als Glaubensvater bestimmt war. Und dieses Versprechen Gottes basiert nicht darauf, dass Abraham irgendwie so ein toller, intelligenter Typ war oder dass er so besonders schön war. Er war alt, er hatte Fehler, er hat gelogen, er war moralisch nicht die perfekte Person. Es war einfach, weil Gott aus seiner gnädigen Auswahl sagte, Abraham, ich liebe dich und meine Gnade soll sich zeigen in deinem Leben. Und es ist so spannend, weil wir sehen, aus ihm kommt erstmal ein kleines Volk hervor, gar nicht diese Scharen von Völkern, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie ihm versprochen wurde. Es fängt mit einem Nachkommen an und es wird ein kleines Volk erstmal sein, aber es kommen viele dazu. Und ich habe in der Vorbereitung mir nochmal so gedacht, ich glaube, Gott hat sich ganz bewusst diesen Weg gewählt, um zu zeigen, es hängt nicht von Abraham ab, nicht er ist der Ursprung des Glaubens oder der Glaubensvater, sondern von meiner Souveränität, meiner Liebe, meiner Gnade. dadurch, dass das Volk so klein und so schwach war, was aus ihm hervorgegangen ist und es erstmal so unmöglich erschien, aus einem 90-Jährigen und einem 100-Jährigen soll ein ganzes Volk entstehen. Gerade deswegen sehen wir, wie gut Gott ist. Und da kommen wir nochmal zu diesem Punkt aus 1. Mose 18, 14. Sollte dem Herrn Jahwe etwas unmöglich sein? Und vielleicht auch eine Ermutigung an dich, dieses Wort, sollte dem Herrn Jahwe Gott etwas unmöglich sein. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du dir denkst, Gott, wieso lässt du meine Schwachheit zu? Wieso bin ich in diesem Leid und ich bin so lang schon dran, jahrzehntelang kämpfe ich mit dieser einen Sache. Dann lass es ein Wort für dich sein. Sollte dem Herrn Jahwe etwas unmöglich sein? Er will sich in deiner Schwachheit verherrlichen. Er will deine Schwachheit nutzen, um seine Gnade zu zeigen. Und das lesen wir auch im Neuen Testament nochmal. Deine Schwachheit ist kein Hinderungsgrund für Gott. Im Gegenteil, sie ist der beste Ort, wie Gott seine Gnade und seine Größe zeigen kann. Wir lesen in 1. Mose 18 ab Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort, nachdem sie eben dieses Mahl gemeinsam gegessen hatten und nachdem nochmal diese Bestätigung war, ja, es wird so kommen. Und sie blickten auf die Fläche von Sodom herab und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Wir sehen, der Herr wiederholt immer wieder, was er versprochen hat, weil unser menschliches Gedächtnis ist sehr vergesslich. Und er hat einen festen Plan, das sehen wir, er hat einen festen Plan mit Abrahams Leben. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Hier fängt die Geschichte an. Wir erinnern uns Gemeinschaftsmahl. Und sie blicken auf die Fläche. Wir haben auch so ein Bild. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie sie auf die Fläche so blicken. Vielleicht kann man die nächste Folie, genau. Sie stehen so, schauen runter auf Sodom und Gomorra. Abraham mit Gott und den zwei Engeln. Und sie stehen Seite an Seite. Freund sein. Und Gott lässt Abraham Anteil nehmen an dem, was ihn bewegt. Wieder Freund sein. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Johannes 15. Jesus nennt uns Freunde, weil er uns mitteilt, was er tun möchte. Und genau das passiert hier mit Abraham in der Gemeinschaft mit Gott, in dieser Freundschaft. Er gibt Abraham Anteil an dem, was ihn bewegt. Und die Frage ist, was bewegt denn hier Gott? Was ist denn so schlimm? Sodom und Gomorra sind voller Sünde, ein Ort von Unmoral, von Schuld, ein Ort, wo Arroganz herrscht, ein Ort, wo die Armen unterdrückt werden, da ist Sklaverei, da ist Betrug, da ist sexuelle Unmoral, Homosexualität und andere Dinge, die Gottes Zorn erregen, weil sie sagen, hey, da leben Menschen und die leben absolut entgegen dessen, wie ich mir ein Leben vorstelle. Sie interessiert es nicht, was ich zu ihrem Leben sage, sie leben ein mir abgewandtes Leben. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch diesen Spruch, das geht hier zu wie in Sodom und Gomorra, das kommt von dieser Bibelstelle, weil es so ein absurder Ort von Gottlosigkeit ist, von Ausschweifung. Und vielleicht kommt dir diese Schilderung, wie es dort zuging, von vor 4000 Jahren auch bekannt vor. Und du denkst dir so, das klingt eigentlich wie das, was ich in den Nachrichten so sehe oder in meinem Freundeskreis, in meiner Familie. So anders ist das nicht. Da denkt jeder an sich selber. Ich kenne Sklaverei und Prostitution. Das ist jetzt auch nicht, dass es seit 4000 Jahren nicht mehr geschehen ist. Ich kenne den Stolz, wo jeder an ich, mich, meiner, mir denkt. Ich sehe auch, wie Sexualität in den wenigsten Fällen nach Gottes Willen gelebt wird, in einem Rahmen zwischen Mann und Frau, einer Ehe. Ich sehe auch, wie gleichgeschlechtliche Beziehungen gefeiert werden unter einer regenbogenfarbenen Flagge und es wird gesagt, Liebe für alle. Aber da ist keiner, der sich wirklich interessiert davon, wie es Gott sich gedacht hat, dass Beziehung funktioniert. Der Schöpfer wird entehrt. Und genau das sehen wir nicht nur in Sodom und Gomorra vor 4000 Jahren, sondern das sehen wir heute auch noch. Und mich macht es betroffen. Ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die emotional so misshandelt worden sind oder verletzt sind, dass es sie über Jahrzehnte plagt. Und es macht mich sehr betroffen. Und das macht mich betroffen als eine Person, die nicht sagen kann, oh, ich habe noch keine Sünde getan, ich bin ein perfektes Beispiel für alles. Genauso sollte man es machen. Von meinem Geist her bin ich ohne die Gnade Jesu Christi genau wie in Sodom und Gomorra. Nämlich ein gottabgewandtes Leben. Von unserem Geist her sind wir gar nicht diejenigen, die sagen können, oh, das ist jetzt alles so dramatisch und hier und da, sondern erstmal diese Erkenntnis, das ist der Ort, an dem wir ohne Gott wären. Und wisst ihr, wenn es mich betroffen macht als eine Person, die schon gelogen hat, die nicht immer danach gestrebt hat, Gottes Willen zu tun, die nicht immer ihre Eltern geehrt hat, als eine Person, die nicht immer nach den Geboten Gottes gelebt hat, wie muss es einem heiligen, gerechten Gott gehen, der diese Sünde sieht? Wenn es uns schon betroffen macht, wenn wir Menschen sehen, die in Prostitution sind oder Menschen sehen, die misshandelt werden, wenn es unser sündiges Herz schon betroffen macht, wie muss es einem heiligen, gerechten Gott gehen? Es muss ihm schmerzen. Es muss ihn zutiefst schmerzen. Und es kann ihn, wenn er wirklich heilig und gerecht ist, kann es ihn nicht gleichgültig lassen. Er kann nicht darüber hinwegsehen und sagen, ja, die leben jetzt für sich, lassen wir sie mal tun, was sie so machen und jeder soll seines eigenen Glückes Schmied werden. Es kann doch für einen liebenden und gerechten Gott nicht egal sein, wie die Menschen ihr Leben ohne ihn führen und auf dem Weg in die Verdammnis sind. Und genau das sehen wir hier auch in dieser Begegnung Abraham mit Gott. Sein Herz schmerzt und er sieht dieses Leid, diese Sünde in Sodom und Gomorra. Und er teilt es, und es ist so spannend, er teilt es, wir lesen es in Vers 17, er teilt es Abraham mit. Der Herr sprach, bei sich sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Nein, warum nicht? Weil er ein Freund Gottes ist. Gott wäre trotzdem noch vollkommen gnädig, gut und gerecht, wenn er es niemandem teilen würde, was er tun möchte. Es wäre sein gutes Recht. Er müsste dir nicht sagen oder Abraham sagen, hey, das und das habe ich vor. Aber er tut es, weil er eben nicht nur gerecht und heilig ist, sondern voller Liebe und Barmherzigkeit, weil er an Beziehung und an Freundschaft interessiert ist. Wir lesen dann weiter in Vers 22. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Und das sind eben diese zwei Engel, die wir in Kapitel 19, Vers 1 lesen. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und den Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Abraham aber verweilte in der Gegenwart Gottes. Ihm war es auch nicht egal, was da passierte. Er hätte sagen können, schön, jetzt haben wir auf das Tal geschaut und ja, es ist schon ein bisschen dramatisch, was passieren wird, aber mir geht's ja gut. Ich habe die Verheißung vom Herrn bekommen. Wunderbar, nächstes Jahr werden wir ein Nachkommen bekommen. Nein. Abraham hatte diese Freundschaft mit Gott und Fürbitte bedeutet immer auch persönliche Beziehung, Freundschaft zu Gott. Und Fürbitte geschieht durch einen Freund Gottes. Und dieser Freund Gottes ist ein Fürbitter. Und dieser Freund Gottes hat durch Glauben Zugang. Wir haben dazu auch eine Folie. Ohne diese Beziehungsebene als Freund Gottes funktioniert Fürbitte nicht. Fürbitte ist nicht Wunschautomat. Wenn es mir mal schlecht geht, gehe ich zum Herrn. Ich stecke in Automaten Euro und ein Kaugummi kommt raus. Fürbitte bedeutet in erster Linie persönliche Beziehung zu Gott. Und es ist, wir wenden uns dem Kreuz zu als Fürbitter, als Freund Gottes. Und es gibt einmal den souveränen, allmächtigen Gott. Dann gibt es uns, die in dieser Beziehung mit Gott Freunde Gottes genannt werden. Und wir beten für eine Person, für eine Gruppe von Personen. Und wir strecken uns aus und sagen, Herr, wir treten ein für diese Person, diese Gruppe. Aber wir wissen, es ist nicht nur, ich wende mich dir zu, wenn es mir mal schlecht geht, sondern ich stehe in dieser lebendigen Verbundenheit, meine Hand und seine Hand. Wir sind in Partnerschaft, so wie Abraham und Gott nebeneinander standen, sich Anteil gegeben haben an dem, was sie bewegt hat. Und dieser Zugang geschieht durch Glauben. Das ist nicht, weil eben ich jetzt so moralisch mich super verhalten habe. Dieser Weg ist nicht dann frei, wenn ich ein guter Mensch bin, weil das wird nie passieren. Der Weg ist frei, weil Christus den Weg frei gemacht hat durch Glauben. Und um was für einen Glauben handelt es sich hier? Geht es darum, dass ich möglichst laut schreie und ich sage, es wird so passieren und ich habe meine Formel und wenn ich diesen Namen Jesus 5-mal ausgebetet habe und vielleicht noch, keine Ahnung, 3 Verse hintereinander, dann wird es passieren. Aber was ist, wenn ich vielleicht gerade gar keine Worte habe für das, was passiert? Was ist vielleicht sogar auch, wenn ich introvertiert bin und mir das gar nicht so liegt, dass ich ganz laut schreie oder dass ich ganz laut irgendwelche Dinge ausspreche? Oder was ist es, wenn mir gesagt wird, aufgrund deines mangelnden Glaubens bist du jetzt schon seit 10 Jahren krank? Hey, wisst ihr, das sind Dinge, die habe ich schon in mehreren Gesprächen gehört, wo Leute sagen, boah, mir geht's so schlecht, weil ich zu wenig Glauben habe. Und andere sagen, ja, okay, ich habe vielleicht falsch proklamiert oder ich war noch nicht ganz in meiner Identität als Kind Gottes drin. Oder es gibt die absurdesten nicht-biblischen Theorien über Gebet und Fürbitte und diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Du bist verantwortlich für dein Leid, weil du das und das zu wenig und zu viel. Aber es ist nicht diese Art von Glauben, um die es hier geht. Es geht um diesen Glauben, dass Gott ist, wer er ist. Und warum kann ich das so sicher sagen? Weil es sich immer lohnt, in die Bibel zu schauen. Was sagt denn die Bibel dazu? Und da auch nicht nur irgendwelche einzelnen Verse rauszupicken, sondern den Kontext anzuschauen. Schlag mit mir gerne auf 1. Mose 17. Ein Kapitel, bevor Abraham dieses Versprechen Gottes nochmal bestätigt bekommt, bekommt er es erstmal in der persönlichen Beziehung zu ihm. Und da lesen wir etwas ganz Spannendes von diesem Mann, der aus Glauben vor Gott gerecht dasteht und Freund Gottes ist. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, das heißt Fürstin, soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah, eine 90-Jährige, etwa gebären. Wow, ein Mann des Glaubens. Also ich würde ausschreien, ein Mann des Unglaubens. Wie kann dieser Mann hier, der Glaubensvater von allen anderen, die im Glauben sich Gott nahen werden? Das ist unmöglich. Er reagiert genau wie seine Frau, ein Kapitel später reagiert. Er lacht und das nicht aufgrund von Freude. Juhu. Nein, aufgrund von Unglauben lacht er. Er lacht, weil er es nicht glauben kann. Und was lesen wir aber im Neuen Testament? Wir lesen es in 1. Mose 15, aber auch in Römer 4 nochmal. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Halleluja! Finde ich aber jetzt hier nicht in dieser Bibelstelle. Und das ist diese Spannung. Es geht nicht darum, dass wir so einen tollen Glauben hätten. Mein Glaube wird nie hundertprozentig hier sein. Mein Glaube ist oftmals nicht so groß wie ein Senfkorn. Aber aus Gnade darf ich wissen, es ist Gottes Handeln in meinem Leben. Es war Gottes Erwählung. Abraham, ich rufe dich heraus. Du sollst der Glaubensvater sein. Es war nicht, weil Abraham so einen tollen Glauben hatte. Und ich finde die Bibel so ein wunderbares Buch. Weil wir lesen in der Bibel von gebrochenen Menschen über gebrochenen Menschen, die immer wieder an den Punkt kommen, sie können nicht aus eigenen Werken gerecht werden. Und selbst ihr Glaube, der ihnen dann als Gerechtigkeit angerechnet wurde, ist nicht ihr Verdienst, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das heißt, du darfst gerne laut ausrufen, wer der Herr ist und Bibelverse ausbeten. Und wenn das dein Charakter ist, tu es, preis den Herrn. Wir dürfen laut sein, wir dürfen ihn anbeten. Aber wenn du sagst, boah, ich fühle mich so unwohl, ich fühle mich so klein und mickrig und ich habe das Gefühl, ich habe nie genug Glauben, dann gib dieses Wenige, deine 5 Brote und 2 Fische, wie wir in einer anderen Geschichte lesen, gib dieses Wenige vor Gott. Denn er kann mit diesem kleinen Senfkorn Glauben so viel mehr tun, als du mit einem Glauben, den du aus eigener Kraft dir scheinbar erarbeitet hast. Um diesen Glauben geht es, dass Gott ist, wer er sagt, dass er ist. Hebräer 11, Vers 6. Dass Gott gerecht und treu ist und der Glaube, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, diesen Glauben brauchen wir. Und vielleicht bestätigen nochmal dazu, lesen wir in Vers 18 und 19. Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben. Warum sollte Abraham zu einer großen, mächtigen Nation werden, Freund Gottes werden? Vers 19. Denn ich habe ihn erkannt oder in anderen Übersetzungen auserkoren, auserwählt, ersehen oder im Hebräischen in Liebe erwählt. Denn ich habe ihn erkannt, in Liebe erwählt. Es war Gottes Initiative, die Abraham herausgerufen hat. Und wie reagiert dann Abraham? Und das ist ja das Spannende in dieser Dynamik. Es ist erstmal Gottes Initiative, die sagt, hey, ich rufe dich raus. Sei mein Freund. So wie du auch herausgerufen wirst. Hey, sei mein Freund. Gott ruft dich. Sei in Beziehung mit mir. Dann merken wir aber, dass dieses Herausrufen nicht ohne Folgen bleibt, sondern Abraham tritt in der Fürbitte ein. Er wurde Freund Gottes, aber damit auch Freund der Menschen. Freund der Sünder. Und Freund der Sünder nicht, indem er sich eins gemacht hat mit deren Gedankengut. Das möchte ich ganz klar sagen, das hat er nicht getan. Aber Freund, indem er gesagt hat, es ist mir nicht egal, die Verlorenheit der Menschen zu sehen. Es lässt mich nicht kalt, weil ich sehe einen gnädigen und gerechten Gott. Und er appelliert dabei nicht daran und sagt, hey Gott, weißt du, tu mal etwas, was du eigentlich gar nicht geplant hattest zu tun, sondern fällt euch auf, was er tut. Er appelliert an Gottes Eigenschaft. Wir lesen es in Vers 25. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Oder anders gesagt, hey Gott, du bist doch gerecht, du bist doch gnädig. Wie kann es dann sein, dass Gerechte genauso mit Ungerechten umkommen? Das kann doch gar nicht sein. Und wir lesen dann in Vers 26, wie die Geschichte weitergeht. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Was für eine Gnade. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich entreißt, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Also Abraham kannte sehr gut seine Position, dass er nicht irgendwie Gott irgendwas befehlen muss, sondern er wusste, wer der Herr ist und wer er ist. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur noch 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werde ich dort 40 finden. Und er sprach, ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreist, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Wir sehen hier ganz schön die Klammer. Gott ist der Initiator. Er initiiert und sagt, ich möchte Abraham Anteil geben an dem, was ich tun möchte. Dann kommt dieses dynamische Beziehungsgeschehen zwischen Abraham und Gott. Und dann sagt Gott, okay, jetzt ist es gut. Er beendet das Gespräch. Er ist es, der alles in seiner Hand hält. Und ich finde es so spannend, 6-mal kommt Abraham und sagt, was wäre, wenn so und so viele Leute gerecht wären? Und für Gott ist es selbstverständlich, was er sagt. Natürlich, ich als gerechter Richter, ich kann doch niemanden, der gerecht ist, vernichten. Das geht doch gar nicht. Das heißt, was Abraham hier tut, ist es nicht, Gott zu befehlen, irgendwas zu tun, was er gar nicht wollte. So nach dem Motto, der gute Abraham schlägt jetzt mal dem zornigen und zerstörungswütigen Gott vor, könntest du nicht mal ein bisschen gnädiger sein? Merkt ihr, wie paradox die Situation ist? Aber manchmal reden wir über Gott so nach dem Motto, ich, der tolle Fürbitter, sag jetzt mal dir, Gott, wie du jetzt mal handeln sollst. Weil ich als sündiger Mensch weiß es ja natürlich sehr gut. Ihr lacht, aber so oft denken wir, dass es so funktionieren muss. Aber eigentlich die Wahrheit ist, wir sind Staub und Asche. So wie Abraham es gesagt hat, eigentlich sind wir nicht, können nicht bestehen vor dem Herrn. Und was Abraham aber hier tut, und das ist etwas, was wir so zutiefst mitnehmen dürfen für uns, für die Fürbitte, er klingt sich ein in den Willen Gottes. Denn Gottes Wille ist, er ist gerecht und er ist auch gnädig und barmherzig. Und er appelliert an Gottes Eigenschaften und sagt, hey Gott, du bist doch gerecht und gnädig. Und das ist, was seine Fürbitte lenkt und leitet, was auch unsere Fürbitte lenken und leiten sollte, dass wir uns Gottes Wesen vor Augen führen, dass wir vom Wort Gottes her verstehen, wer ist denn Gott? Gott, Abraham überwindet nicht einen Widerwillen in Gott, so nach dem Motto, das wollte ich gar nicht tun, sondern im Beziehungsgeschehen möchte er Gottes Willen besser kennenlernen. Hey, was möchtest du tun? Wie handelst du in dieser Situation? Und wir lesen in 1. Mose 19, Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordans vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehr, als die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Als er in die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Er gedachte an das, was Abraham gesagt hatte. Und vielleicht geht es dir wie mir, irgendwie übersteigt es meinen Verstand, der souveräne Gott, der einen Plan hat, der Abraham erwählt hat. Und wir haben Epheser erst gehabt, Epheser 1, Vers 4 bis 6. Schon vor der Zeit hat er bestimmt, wer in Beziehung mit ihm stehen wird. Wir sind erwählt, wir sind Freunde Gottes und trotzdem, obwohl wir sündig sind, lädt Gott uns ein, mit ihm zu partnern und dieses Beziehungsgeschehen von Fürbitte einzunehmen. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und ich kann dir nicht genau erklären, wie was alles funktioniert, welches Rädchen Gott wie dreht, damit alles so funktioniert. Aber ich kann dir sagen, wir sind eingeladen, in die Fürbitte einzutreten als Freunde Gottes, weil wir hier sehen, es ist Gottes Wille in dieser Geschichte, aber auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt in so vielen Briefen, hey, betet für mich. Offensichtlich, weil er gemerkt hat, hey, Gebet hat Kraft und Gebet macht einen Unterschied. Und wir wollen uns einklinken in das, was schon so viele Brüder und Schwestern vor uns getan haben. Und wisst ihr, genauso wie Sodom und Gomorra dieses Leid Abraham bewegt hatte, weil er in Freundschaft mit Gott stand und ihn das bewegt hatte, was Gott bewegt hatte, so kennst du das vielleicht auch. Vielleicht betest du schon seit Jahren für Familie und Freunde und du denkst dir, oh, irgendwie kommt nicht das raus, was ich möchte. Dann darfst du dich fest auf das verlassen, was wir im Wort Gottes lesen. Gott ist gerecht. Er hat alles in seiner Hand. Er kennt Zeitpunkte und Fristen. Und er liebt es. Er liebt es, wenn du in der Fürbitte Tag für Tag zu ihm kommst. Vielleicht aus Gehorsam, weil du sagst, ich sehe in deinem Wort, es ist dein Wille. Aber vor allem, und es sollte in erster Linie unsere Priorität sein, weil wir lesen im Neuen Testament, dass er uns Freunde nennt, weil er uns mitteilt, was er vorhat. Und wisst ihr, was wir als Nachfolger Christi hier haben? Wir haben Gottes Wort. Und da teilt er uns an so vielen Stellen mit, was er tun möchte. Und wir können uns einklinken in dieses Gebet. Wir lesen, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagen wird, zu Gott kommen wird. Sondern diejenigen, die ein festes Fundament in Christus haben. Wir lesen, es gibt ein ewiges Leben für all diejenigen, die Jesus Christus mit ihrem Mund bekennen und im Herzen glauben, dass er der Herr ist, dass er gestorben und auferstanden ist. Aber es gibt auch eine ewige Verdammnis für diejenigen, die es nicht tun. Und ich weiß nicht, ob du diesen Ruf hörst, so, hey, Rebecca, setz deinen Namen ein. Siehst du, was ich aufgrund meines Charakters als gerechter Richter mit jedem tun müsste, wenn ich gerecht richten würde? Bewegt es dein Herz, wenn du siehst, wie die Menschen über mich reden? Bewegt es dein Herz, wie die Menschen leben ohne mich? Liest du in meinem Wort und denkst dir, ach toll, dass ich gerettet bin? Oder bewegt es dein Herz zu sagen, nein, es geht nicht nur darum, dass ich gerettet bin, sondern mein Partner, meine Eltern, meine Kinder, meine Freunde, meine Kollegen, sie haben diese Hoffnung nicht. Und diese Hoffnung ist nicht nur, dass es ihnen irgendwie gesundheitlich besser geht oder sie ein bisschen weniger mentale Probleme haben. Das ist eine Hoffnung auf Ewigkeit hin. Wofür bringst du die Ewigkeit? Und ich muss sagen, ich habe nicht immer diese Leidenschaft. Vielleicht, weil mich die Worte teilweise kalt lassen. Vielleicht, weil ich nicht immer im Wort Gottes das lese. Oder vielleicht, weil ich mir so denke, ah ja, der Herr hat mich ja gerettet, ist ja schon ganz gut. Mein Egoismus. Gut, dein Wort ist wahr und ich war gut, dein Wort ist wahr und ich war voller Freude und Dankbarkeit. Aber nach so einem Dreivierteljahr, ja, habe ich gemerkt, irgendwas ist zwischen uns. Und es war ganz komisch, das hat sich in einer kurzen Zeit entwickelt. Und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr glauben. Ich glaube nicht mehr an Gott. Das sind zu viele Zweifel in meinem Herzen. Und von diesem, Herr, du bist so gut, ich preise dich, du hast meine jahrelangen Gebete erhört, wurde ein, Herr, was willst du tun hier? Es ist so unlogisch, so lange habe ich dafür gebetet, das war alles so perfekt. Und was tust du hier in dieser Freundschaft? Was wird auch mit unserer Freundschaft passieren? Wie wird es weitergehen? Und diese Situation hat mich auf die Knie gebracht, weil ich wusste, ich kann niemanden überzeugen. Ich kann nicht sagen, Herr, du musst halt mal ein bisschen mehr glauben und lies mal ein bisschen mehr Bibel, dann wird es schon. Es waren echte Zweifel und es war eine echte Not da. Und wir sind in dieser Freundschaft geblieben. Freund sein ist ja auch unsere Themenreihe. Nicht, weil irgendwie unsere Beziehung nur aufgrund von irgendeiner Leistung oder irgendwas, was du halt machst, weil du regelmäßig Bibel liest, besteht, sondern weil wir Freunde sind. Einfach Freunde. Und weil wir durch verschiedene Zeiten gehen. Und wir sind durch viele Täler auch gemeinsam gegangen und viele ihrer Zweifel haben meinen Glauben auch nochmal ganz neu bewegt, wo ich dachte, oh, da bin ich, kratze ich so an der Oberfläche. Das trägt gar nicht, was ich da glaube. Nicht in der Tiefe. Wir sind gemeinsam gegangen, mehrere Monate, bis sie irgendwann an den Punkt kommt und gesagt hat, hey, weißt du was? Ich habe verstanden, dass es in erster Linie Gott um Beziehung geht. Und ich möchte in dieser Beziehung leben. Und es war nicht von heute auf morgen, auch nicht übermorgen, auch nicht nach 2 Monaten. Es war ein langer Prozess, wo Gott mein stolzes Herz und meine Oberflächlichkeit auf die Knie gebeugt hat und ihre Zweifel genutzt hat, um unser beider Glauben zu stärken. Sie ist immer noch mit dem Herrn unterwegs, auch ihr Partner, preist den Herrn. Wir sind immer noch in einer wunderbaren Freundschaft verbunden. Und diese Zeit dieses Zweifelns und dieses, Gott, wieso lässt du das zu, war so eine Segenszeit im Nachhinein, weil unser Glaube so gestärkt wurde und nochmal ganz tief verwurzelt wurde im Wort Gottes. Und gleichzeitig habe ich in meiner Familie Menschen, für die ich schon seit Jahren, sehr vielen Jahren bete und wo noch nicht das passiert ist, wo ich denke, Gott, jetzt kam der Durchbruch. Im Gegenteil, wo es ein Auf und Ab ist, wo ich mir denke, Herr, wie gut, diese eine Begegnung. Und dann, was soll das? Wieso lässt du das zu? Und es ist ein Ringen, so wie wir es vorhin hatten im Kreuz. Wir stehen in diesem Ringen. Gott, du bist so und ich möchte eintreten für die Verlorenheit. Aber es liegt nicht in meiner Hand, sondern in deiner Hand. Und ich möchte dir diese eine Ermutigung mitgeben. Lass deine Fürbitte, dein Freund sein mit Gott, aber auch für andere. Lass es entzündet sein durch das Wort Gottes. Wenn du in den Evangelien liest, wer Christus ist, wie gut er ist, dann bete doch aus, zeig dich meinem Kollegen, dass er erkennt, du bist der gute Freund, du bist der gute Hirte. Bete nicht nur für dich und sag, danke Herr, dass ich es erkennen durfte, das ist wunderbar. Aber vielleicht bittest du Gott einfach, dass er dein Herz frei macht von purem Eigennutz und nur auf dich schauen, sondern frei macht, für andere einzutreten. Und vielleicht ist es für dich, hey, ich gehe raus in den Wald spazieren, vielleicht ist es im Auto, das ist meine Zeit mit dem Herrn, vielleicht ist es morgens auf deinen Knien, vielleicht ist es abends auf deinen Knien. Lass es nicht ein frommes To-Do werden, aber lass es genauso wenig etwas werden, was nur für die Leute geeignet ist, die die Gabe des Gebets haben. Du bist ein Nachfolger Christi. Sein Wort soll dein Herz entzünden. Und ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du genau das vor Gott bringen kannst. Wir haben gelesen, Abraham stand vor dem Herrn. Er blieb vom Herrn stehen und er bezieht sich auf Gottes Eigenschaften, wer er ist. Gerecht, heilig, aber auch gnädig und voller Barmherzigkeit. Bleibst du vor dem Herrn in der Fürbitte stehen? Auch nach Jahrzehnten? In diesem Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lass die Fürbitte ein Ort werden, wo der Herr dein Herz neu ausrichtet auf seinen Willen, wo du nicht irgendwie ihn von deinem Willen überzeugen musst, das funktioniert sowieso nicht, sondern wo du wirklich neu ergreifen kannst, er ist wirklich der, der sagt, wer er ist. Er ist durch und durch gut, in ihm ist keine Finsternis, in ihm ist pures Licht. Für welche ungläubigen Freunde und Familienmitglieder möchtest du neu eintreten? Wo und wie möchtest du das auch regelmäßig machen? Nimm diese Zeit mit dem Herrn und besprich das mit ihm und lass dein Herz neu entzündet werden.